Wir haben letzte Woche angefangen mit Abnehmen. Vielleicht denkt ihr dran, ich weiß nicht genau, wer von euch schon mal diese Woche jetzt abgenommen hat. Wahrscheinlich der eine oder andere hat sich bemüht abzunehmen, der andere wieder nicht. Ich meine jetzt nicht hier abzunehmen, ist auch gut, aber wir wissen ja, ne, abzunehmen, dass wir nicht so stolz sind, dass wir nicht so viel von uns halten, dass wir so mehr auf Gott schauen, dass wir wichtig sind, dass wir uns klar ist, es geht um die Sache Jesu und nicht um unsere Gedanken und so weiter. Und diese Predigt ist jetzt keine Folgepredigt, sondern sie baut ein Stück weit darauf auf. Der Gedanke, den wir letzte Woche so ein Stück weit ausgeführt haben, wird in dem Leben eines Gideon deutlich. Und da wird es nochmal klar. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht passt, wenn wir da an dieser Stelle uns das Leben eines Gideon anschauen. Jetzt haben wir heute wirklich versucht, da mal technisch ein bisschen was zu machen. Ihr werdet sehen, wir haben da vorne so ein Live-Video. Ich werde da vorne, kannst du mal das Bild machen hier. Genau, da müsste irgendwas zu sehen sein. Irgendwann mal. Kommt's. Genau, noch nicht. Genau, also ich werde, wenn es klappt, vorhin hat es noch geklappt. Ja, ich bin voller Zuversicht. Das haben wir am Freitag extra geübt, heute Morgen nochmal ausprobiert und jetzt ist es da. Hey, super, genau. Ich werde also euch hier die Geschichte erzählen von Gideon mit ein paar Bildern und werde dann versuchen, hier am Rednerpult das ein Stück weit anzuwenden auf unser Leben, was das bedeutet, sodass ihr es ein bisschen einordnen könnt, ja, wo ich mich gerade befinde, da bin ich gerade in meiner Predigt. Ja. Hier, wenn es darum geht, geht es um den Gideon und wenn ich... Ja, hier werde ich also die Geschichte des Gideon erzählen, ja, und dann habe ich hier die Anwendung und dann haben wir hier noch den Flipchart zum Schluss, um ein bisschen das zusammenzufassen. So ist der Gedanke, um mal schauen, ob er dann was mitnehmen könnte und ob wir da was mit anfangen können. Er lebt in der Zeit der Richter. Und wie es halt so war in der Zeit der Richter, war das immer nicht ganz so einfach, denn das Volk hat es immer wieder von Gott abgefallen. Und so war es vor dem Gideon ganz genauso. Das Volk hat sich nicht mehr nach Gott gekümmert, hat nicht nach Gott geschaut. Und Gott hat die Midianiter erweckt oder hat die Midianiter stark gemacht. Und die Midianiter haben 7 Jahre dieses Volk stark unterdrückt. Und zwar in einer Art und Weise, dass sie immer, wenn die Ernte kam, immer, wenn was zu holen kam, dann kamen die Midianiter und haben das Land überschwemmt und haben die Ernte mitgenommen, haben die Ernte verbrannt, haben die Kälber im Grunde aus dem Stall rausgeholt, haben sie geschlachtet oder haben sie mitgenommen nach Hause. Ja, und das Volk wurde ärmer und ärmer und ärmer. Ja, und am Ende war nicht mehr viel da. Es war schrecklich. Und wie es auch da war in der Zeit der Richter, irgendwann ist das Volk wieder aufgewacht und hat gerufen. Ja Gott, was ist los? Wo bist du? Das kann doch so nicht sein. Ja, und Gott hat zu diesem Volk gesprochen, dass da was passieren wird. Dass er zu seinem Volk steht. Und dann hat er einen Engel geschickt. Und dieser Engel hat wahrscheinlich nicht ausgesehen, wie wir uns die Engel vorstellen, mit Flügeln und so weiter, sondern es war ein ganz normaler Mann. Der hat sich unter eine Eiche gesetzt in dem Hof vom Gideon, in seinem Heimatgebiet, wo er unterwegs war, in der Nähe der Tenne, wo er Weizen geschlagen hat oder Weizen gedroschen hat und hat dann diesen Gideon bei der Arbeit angesprochen. Gideon, du bist derjenige, der dieses Volk jetzt befreien soll von den Midianitern. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was der Gideon gesagt hat. Nee, also bitte, ich Gideon, niemals. Ich komme nur von dem Stamm Manasse. Und ihr wisst ja ein Stück weit, Manasse, das ist einer von den kleinen Stämmen, das ist von den Josefs Söhnen da ein, so ein Ministamm. Ja, und da bin ich im Stamm Manasse überhaupt kein Wichtiger gewesen, sondern ich komme aus einem ganz unwichtigen Geschlecht. Ich, Gideon, niemals. Und noch eins obendrauf, ich bin der Jüngste in der Familie. Ich habe überhaupt nichts zu sagen. Ich bin niemand. Ich kann nicht diesen Dienst und diesen Auftrag annehmen. Und ich bin nicht in der Lage, von dir, Gott, berufen zu werden. Ja, und dann will er von diesem Engel eine Bestätigung, dass es wirklich so ist. Und der Engel bestätigt es ihm, indem er dieses Opfer, was dann Gideon bringt, in einer ganz besonderen Weise annimmt. Der Gideon war aber der Meinung, ich bin nichts Besonderes. Man könnte es auch anders formulieren, ich bin ein Normalo. Ein ganz normaler Mensch. Kein Besonderer. Ich bin kein Superheld. Und Gott beruft doch die Superhelden. Gott beruft doch nicht die ganz Normalen, die nix sind, die Schwachen. Es kann doch nicht sein, dass Gott arbeiten will mit diesen kleinen Menschen, die nichts sind, die gar nicht angesehen werden. Es wäre doch viel besser, wenn Gott die anderen beruft, die im Grunde vorne dran stehen, die schon gewöhnt sind, im Grunde etwas zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr genau diese Gedanken. Wer bin ich? Wer bin ich, dass Gott mich beruft in seinen Dienst? Wer bin ich, dass Gott mich hineinstellt in seinen Auftrag? Wer bin ich? Ich, Normalo. Ich habe keine überdimensionale Gaben. Ich kann bestimmte Dinge, aber ich bin jetzt kein Superheld. Ich habe nichts ganz Besonderes geleistet. Sondern ich war ganz normal unterwegs, wie alle unterwegs sind. Und da gibt es doch viel bessere in der Gemeinde und vielleicht sogar außerhalb der Gemeinde, die Gott berufen könnte, die Gott hineinstellen könnte. Gott, Gott, du musst die ansprechen, doch nicht mich. Aber Gott redet durch seine Engel und durch sein Wort. Gott redet durch die Gemeindeleitung. Gott redet durch Geschwister in der Gemeinde zu uns. Gott redet durch die Stille zu uns. Und plötzlich bin ich, der Normalo, bin gefragt. Ich, der Normalo, bin herausgefordert. Weil Gott nämlich nicht arbeitet mit den Besonderen, mit denen, die sowieso meinen zu können und die Begabung ja mit dem Schöpflöffel gefressen haben, sondern Gott arbeitet mit den Einfachen, mit mir und mit dir. Die Frage ist, lasse ich mich ansprechen? Lasse ich Gott zu mir reden? Ja. Und dann geht es weiter in der Geschichte. Dann spricht wieder Gott zu Gideon. Und er bekommt den Auftrag, hinzugehen und jetzt muss ich gucken, dass ich die Namen richtig kriege, und die Statue der Göttin Aschera, so heißt sie in der Bibel, umzuhauen und den Tempel Baals niederzureißen. Das ist ein Auftrag. Und Gideon denkt darüber nach. Und dann entscheidet er für sich, nee, das geht nicht. Wenn ich das machen werde, dann wird die ganze Bevölkerung um mich herum wird sich aufregen, die wird sich auflehnen. Und ich werde das nicht überleben. Die werden sich nicht ihre Götter wegnehmen lassen von mir. Und er entscheidet, das Ganze in der Nacht zu tun. Er nimmt ein paar Männer mit von seinem Hof und er geht hin und er zerstört den Tempel Baals und er zerstört die Göttin Aschera. Und er baut einen Altar für seinen Gott. Und am Morgen ist plötzlich alles anders. Die Leute wachen auf und dann gehen sie raus und dann sehen sie, dass der Tempel kaputt ist. Dort, wo immer für Baal geopfert wurde, wo sie hingegangen sind, das bestand nicht mehr. Und diese Statue dieser Göttin war im Grunde niedergehauen. Und dann haben sie natürlich geguckt und rumgefragt und sich erkundigt, wer das gewesen sein könnte. Und es blieb nicht viel übrig. Es musste der Gideon gewesen sein. Ja, und dann wollten sie den Gideon haben und wollten den Gideon angreifen. Und dann setzt sich sein Vater für ihn ein. Und dann sagt der Vater zu dem Volk, zu denen, die den Gideon angreifen wollten, festnehmen wollten, umbringen wollten. Ja, also warum müsst ihr euch für Baal einsetzen? Lasst doch den Baal was tun, wenn er ein Problem damit hat, dass sein Tempel zerstört wurde. Und in dem Moment bekommt der Gideon einen anderen Namen. Er heißt dann Jerubal. Baal streitet mit ihm. Aber der Gideon, was war? Er hat uns vorgelebt. Ich bin nicht mutig. Ich mache das nicht über Tag. Nachts, wenn alle anderen schlafen, wenn sie es nicht mitkriegen. Man könnte auch sagen, der Gideon war ein kleiner Feigling. Denn Gott war dabei, er hat es doch bestätigt. Er hat ihm doch den Auftrag gegeben. Er hätte doch mutig vorangehen können. Aber nein, feige ist in der Nacht hingegangen und hat dann das vollbracht, was Gott ihm letztlich beauftragt hat. Auch da wieder erkenne ich mich. Ich, Feigling, der den Mut nicht habe, an manchen Stellen den Mund aufzumachen, das zu sagen, was Gott mir beauftragt hat, der den Mut nicht hat und nicht immer wieder hat und vielleicht immer weniger hat, Menschen einzuladen, auf Gott hinzuweisen, ein Zeugnis zu sein für die Taten Gottes in meinem Leben. Bin ich nicht auch derjenige, der mich zurückzieht und in den Schutz, keine Ahnung, der Dunkelheit, der Gemeinde, der Gruppe, der Vielfalt, dem Grunde der Dinge, die im Grunde ich nicht vorkomme, wo ich mich dann verstecken kann hinter den anderen und lass die anderen tun? Oder mach's vielleicht gar nicht? Manchmal denke ich, es ist besser, Feigling zu sein, wie gar nichts zu machen, das ist richtig. Ja, beim Gideon mit Sicherheit. Ich hatte mal so ein Erlebnis in der letzten Gemeinde, fand ich sehr gut. Es war so eine lieber Älteste, 70, 75 war er damals. Und wir wollten einladen mit Flyer. Also wir wollten einladen, so muss ich es formulieren. Und er hat gesagt, nee, ich bin jetzt 75, ich habe noch nie eingeladen. Also so jetzt von Haus zu Haus gehen und klingeln und so weiter. Ja, also das geht überhaupt nicht, da mache ich mir in die Hosen. Also er hat es nicht so formuliert, aber letztlich so hat er es ausgedrückt. Ja, und dann haben wir dann einen Weg gefunden. Ja, dann haben wir gesagt, okay, du gehst im Hintergrund, du machst dann nur die Briefkasten. Ja, dort, wo niemand da ist, dann schmeißt du es in den Briefkasten, bist dabei und bist im Gebet dabei. Aber du bist dabei, fände ich klasse. Fände ich gut. Aber sind wir nicht genau das? Aber Gott ist doch genau derjenige, der mit dem schwachen Gideon arbeitet, der nicht selbst überzeugt auftritt, ich bin's, ich kann's, ich mach's. Ja wunderbar, jetzt bist du auch noch auf meinem Seite, jetzt klappt's. Sondern Gott arbeitet mit dem Normalo Gideon und mit dem Feigling Gideon, der nicht mutig auftritt und über Tag sich hinstellt. Gott ist auf meiner Seite, ich werde jetzt diese Statue niederschlagen und er werdet mir nichts antun können, denn mein Gott ist stärker und mein Gott ist groß und da werdet ihr sehen, wo ihr im Grunde landet. Sondern ganz verschmilzt im Kleinen, im Dunkeln, geht er hin und tut es. Erkenne ich mich wieder? Ich, der ich schwach bin und schwach sein darf, als Normalo und als Feigling. Ja, und die Geschichte geht weiter. Dann beauftragt Gott den Gideon, endlich jetzt vorwärts zu machen und dieses Volk der Midianiter anzugreifen. Und die Midianiter waren ein Riesenheervolk. Und Gideon steht dann da und weiß nicht genau, was er machen soll. Und dann kommt er zu Gott und sagt, lieber Gott, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich da richtig verstanden habe. Wie soll ich als Gideon mit meiner kleinen Kraft dieses große Heer der Midianiter angreifen? Und er bittet Gott, dass er ihm das nochmal zeigt. Und ihr seid alle im Land groß geworden, ihr wisst, wie das ist. Das ist beim Tau ist es immer so, wenn es Tau morgens ist, ist der Tau überall. Ja, das sind normalerweise keine bestimmten Flächen ausgelassen, außer es sind irgendwo im Windschatten oder so. Die Temperatur ist anders, aber generell ist es so, dass es alles gleich ist. So kenne ich das jeden Fall. Und der Gideon geht zu Gott und er bittet zuerst einmal, dass Gott schenkt, dass am nächsten Morgen die Wolle, die er auslegt in der Tenne, feucht ist. Und alles außenrum muss trocken sein. Und Gott bestätigt das. Und Gott sagt, genau das ist es hier. Das ist, du hast gefragt, ich bestätige es. Ich sage dir, du sollst hingehen, die Midianiter angreifen und vernichten. Ich bin bei dir, du bist nicht alleine, mach los. Und dann geht er morgen hin und er drückt diese Wolle aus und es ist ein ganzer halber Eimer Wasser drin und ein halbes Glas, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls ein bestimmtes Maß an Wasser kann er aus dieser Wolle rausdrücken und das Rest ist total dunkel. Trocken, nicht dunkel, trocken. Ja, und dann da kommt der Gideon und sagt, ja, Gott, habe ich dich wirklich richtig verstanden? Es kann doch gar nicht sein, es war vielleicht jetzt nur Zufall, dass das so war. Ich traue dem Braten hier noch nicht. Gott, ich möchte von dir, dass du das am nächsten Tag noch umgekehrt machst. Dass im Grunde der ganze Boden nass ist und die Wolle muss trocken sein. Genau, und dann geht er am nächsten Morgen raus in die Tenne und genau das so war es. Die Wolle ist staubtrocken und die ganze Tenne, der ganze Boden ist richtig feucht und die Perlen kann man sehen, wie sie auf dem Boden stehen und wie sie auf dem Boden liegen, keine Ahnung. Ja, wie man das formuliert, der Boden war jedenfalls nass. Und wir sehen hier an dieser Stelle, der Gideon, derjenige, der sich nicht sicher ist. Nicht sicher ist, ob er Gott verstanden hat. Oder man könnte es auch sehen, Gideon, der Zweifler. Zweimal hat er nachgefragt. Obwohl Gott ihm das schon bestätigt hatte, ganz am Anfang, durch dieses Opfer, was er ja genommen hatte, dass er der Richtige ist, dass Gott bei ihm ist. Obwohl er, der im Grunde die Geschichte Gottes kennt, ja kennen musste und wissen sollte, dass Gott bei seinem Volk steht. Und trotzdem hat er nachgefragt und hat, Gott hat es wieder bestätigt. Und er glaubt es immer noch nicht. Du musst es noch einmal bestätigen. Weil der Zweifel an ihm nagt, dass es doch falsch sein könnte, dass es doch nicht ganz wahr ist, dass ich doch was verkehrt verstanden habe, weil ich mir es doch nicht ganz zugetraut habe und weil ich ganz ehrlich bin, es Gott nicht ganz zutraue, dass es im Grunde gehen kann, dass er mir hilft gegen diese Übermacht von den Midianitern. Das geht doch gar nicht. 7 Jahre haben sich unterdrückt, wir haben gar keine Kraft mehr, wir haben doch nichts mehr. Was können wir denen gegenüberstellen? Und so ist es manchmal in unserem Leben. Der Zweifel nagt in uns. Der Zweifel über die Beauftragung Gottes, dass Gott uns auch gebrauchen möchte im Reich Gottes. Dass Gott mich, Normalo, auch gebrauchen kann und gebrauchen will im Reich Gottes. Ich, der ja gar nichts Besonderes vorzuweisen habe, der ja gar nichts kann, wo ich immer der Meinung bin, ich bin nicht gut genug. Ich, Normalo. Und ich, Feigling, der ich nicht mutig bin und vorangehe und Mut habe, mich auf den Marktplatz zu stellen und mich für Gott hinzustellen und große Worte zu sagen oder zu verkünden, sondern mich immer zurückziehe, mich hinter die anderen verstecke. Ja, Gott gebraucht auch den Zweifler. Obwohl ich vielleicht manchmal Gott frage, weil ich bestimmte Dinge nicht machen will, die er mir gesagt hat. Das wäre so ein Thema, was ich mir überlegt habe an dieser Stelle. Ja, warum zweifeln wir manchmal? Ist es wirklich Zweifel? Oder es ist manchmal einfach so, ja, ich will Gott letztlich, dass du was anderes sagst, denn ich möchte was anderes hören von dir. Ich will das gar nicht tun. Ich habe eine andere Idee von meinem Leben. Ich habe eine andere Idee, was ich in meiner Zeit tue. Ich habe eine andere Idee, wie ich mich im Grunde einbringe. Ich habe Gott längst gehört. Ich habe ihn längst verstanden. Ich weiß, was er will, aber ich möchte eine andere Antwort auf mein Gebet, auf meine Anfrage. Und dann verstecke ich mich hinter dem Zweifel. Dann muss es Gott halt nochmal tun. Und Gott muss nochmal tun. Ich glaube, wir dürfen das tun, wie bei Gideon auch. Er hat das zweimal getan, Gott gefragt. Und wir dürfen auch zweimal Gott fragen. Er wird da nicht sagen, okay, ich werde dir nicht antworten, sondern Gott wird seinen Auftrag, seinen Dienst, seine Verheißungen wieder bestätigen in unserem Leben. Aber eines ist klar, wenn ich nur Gott anfrage, weil ich es letztlich nicht will, oder nur Gott anfrage, weil ich eine andere Meinung habe, dann wird es schwierig. Ich sollte Gott anfragen, wenn ich von ihm eine ehrliche, klare Antwort haben möchte und auch bereit bin, dann das zu tun, was Gott möchte. Ja, meine Zweifel in meinem Leben, unsere Zweifel in unserem Leben, in der Not, in der wir leben, in der Not, in der wir unterwegs sind, in der Zeit, kompliziert, schwierig, Zukunft, keine Zukunft, sei es wirtschaftlich, sei es im Frieden, sei es gemeindlich, sei es geistlich. Zweifel plagen unser Leben, Zweifel plagen uns. Aber Gott arbeitet mit den Normalos, Gott arbeitet mit den Feiglingen und Gott arbeitet auch mit denen, die Zweifel haben. Für die ist Gott da. Ja, und dann geht es in der Geschichte weiter. Und er bekommt, sage und schreibe, 30.000 Mann, die ihn unterstützen. Das Heer der Israeliten ist 30.000 Mann schwer oder 30.000 Mann groß. Und Gott sagt zu ihm, nee, das sind viel zu viele. Mal als Hauptmann, als der das leitet im Grunde vor dein Heer und fragt ihn, wer hat denn von euch Angst? Ja, und alle, die Angst haben, schicken. Ja, und dann stellt es Gott her und dann fragt er diese Heer, ja, wie ist das? Wer von euch hat Angst? Und dann gehen von den 30.000, gehen dann 20.000 nach Hause. Und es bleiben nur noch 10.000 übrig. Und Gott sagt, es ist immer noch zu viel. Und dann kennt er alle die Geschichte. Ja, dann schickt er diese 10.000 Mann an den Bach darunter. Ja, und er sagt, die müssen trinken. Irgendwas, da dürft ihr jetzt trinken. Ihr habt jetzt Durst und ihr dürft trinken. Und dann ist die Übersetzung schwierig in der Zeit. Jedenfalls so ist es beschrieben. Diejenigen, die trinken wie die Hunde, was es auch immer bedeutet, ob sie sich auf den Boden gelegt haben und dann mit der Zunge geschleckt oder ob sie sich hingekniet haben, mit der Hand getrunken haben. So ist ja letztlich entscheidend, nicht entscheidend. Das Entscheidende war, es bleiben nur noch 300 Mann übrig. 300 Mann gegen ein Riesenheer der Midianiter. Und dem Gideon rutscht das Herz in die Hose. Wie soll das funktionieren? Das geht gar nicht. Ja, und dann spricht Gott zu Gideon und sagt, Gideon, wenn du Angst hast, und ich sage, das steht jetzt so in der Bibel nicht drin, ich sage es jetzt, ich weiß, dass du Angst hast. Ja, er sagt halt, in der Bibel heißt es, wenn du Angst hast, dann nimm deinen Knecht Pura. Wenn ich den Namen richtig kriege, Pura. Genau, Pura, ja, mit und geh einfach mal da, schleich dich in die Nähe des Lagers der Midianiter. Und hör einfach mal zu, was die Wachen dem Lager der Midianiter untereinander reden. Und dann macht sich der Gideon auf mit seinem Knecht Pura und er schleicht sich an diese Wachen heran. Und dann hört er, dass der eine Wächter erzählt, dass er einen Traum hatte, dass nämlich das Zelt, in dem er schlief, plötzlich von Wind gepackt wurde und auf den Kopf gestellt wurde und alles war kaputt. Ja, und da sagt der andere Wächter, das ist ja eindeutig klar, das ist das, was mit dir gesagt werden muss, das ist Gideon. Gideon wird unser Heer kaputt machen. Er wird im Grunde einen Sieg nach Hause tragen. Ja, aber wir erleben in dieser Geschichte eines. Ich habe Angst. Gott weiß es, dass der Gideon Angst hat und der Gideon zeigt es dann durch sein Verhalten, dass er Angst hat. Angst hat vor diesem Kampf. Also könnten wir hier hinschreiben, nachdem wir Normalo, Feigling, Zweifler, Angsthase. Es war alles natürlich rechtens, dass da Gideon Angst hatte. Denn was will er mit 300 Mann gegen dieses große Heer? Unmöglich. Es ist menschlich, war das klar und war das zu verstehen. Und es ist auch menschlich klar und zu verstehen, dass wir Angst haben vor mancher Entscheidung, vor manchem Schritt, vor manchem Gottvertrauen, vor manchem Schritt ins Ungewisse, vor manchem Auftrag, den uns Gott gegeben hat, dass wir einfach hingehen und mal handeln und mal tun, Zeuge sind für ihn. Das könnte ja und hat vielleicht und wird vielleicht auch Konsequenzen haben und könnte doch Konsequenzen haben und die könnten doch gar nicht so gut aussehen. Und Angst prägt mein, unser Leben immer wieder. Aber wie Gott dem Gideon begegnet ist, so dürfen wir auch in unserem Leben immer wieder erleben, dass er uns begegnet. Er hat den Gideon gestärkt. Dadurch, dass er ihn beauftragt hat, diese Wächter im Grunde zuzuhören und da mitzukriegen und er hat ihn ganz genau ermutigt. Und so dürfen wir doch immer wieder ermutigt werden durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Nicht meinen, ich darf als Christ keine Angst haben. Nein, ich darf als Christ Angst haben. Gott arbeitet mit den Menschen, die Angst haben. Denn er hat auch mit Gideon gearbeitet, mit diesem Angsthase. Und so wird er auch mit mir arbeiten können, wenn ich Angst habe. Das ist nicht das Thema, sondern ich darf erleben, dass Gott mir in meiner Angst begegnet. Dass er mich tröstet, dass er mich stärkt, dass er mir neuen Mut gibt. Dass ich die Schritte, die Gott mit mir und mit uns gehen will, auch mutig gehen kann. Ja, und dann geschieht das. Der Rest bleibt übrig und dem wird dann auch noch nachgejagt und der bleibt dann auch, wird dann auch noch eingeholt und wird dann auch noch vernichtet. Gott handelt. Gott ist derjenige, der handelt. Denn diesen Sieg kann sich Gideon nicht auf die Schulter schreiben. Diesen Sieg hat Gideon nicht eingefahren. Gott hat gesiegt. Gott war derjenige, der auf dem Schlachtfeld letztlich den Sieg errungen hat und nach Hause gefahren hat. Wir dürfen erleben und dürfen sehen, dass Gott mit dem Normalo und dem Feigling und dem Zweifler und dem Angsthasen gearbeitet hat. An der Stelle vielleicht nochmal in Klammer. Gott hat es nicht alleine getan. Hätte auch tun können. An anderer Stelle wird davon geredet. Ja, ich könnte im Grunde sagen und dann wird es geschehen und Gott könnte das auch. Aber Gott hat den Weg gewählt mit einem Menschen, mit einem Normalo, einem Feigling, einem Zweifler und einem Angsthaben zu arbeiten. Gott möchte diesen Weg gehen. Er möchte nicht gehen mit diesem Superhelden, sondern er möchte gehen mit diesen vier Dingen, die wir hier aufgeschrieben haben. Oder man könnte es auch anders formulieren. Gott hat gehandelt, trotz einem Normalo, einem Feigling, einem Zweifler und einem Angsthase. Er ist nämlich der, der handelt. Er ist derjenige, der tut. Und dann ist es ja ganz unabhängig, wie wir sind. Und vielleicht an anderer Stelle, wenn der Gideon anders aufgetreten wäre, hätte Gott auch anders gehandelt. Durchaus möglich. Aber Gott hat den Gideon erwählt, diesen Normalo, diesen Feigling, diesen Zweifler, diesen Angsthasen und hat trotz ihm diesen Weg eingeschlagen und den Sieg nach Hause gebracht. Und dann ist mir noch ein Begriff aufgefallen. Gott hat wegen dem Gideon den Sieg nach Hause gefahren. Was möchte ich damit aussagen? Ich glaube, dass an dieser Stelle Gott gar nicht gewollt hätte, dass der Gideon ein Superheld wird, ein Glaubensheld wird, sondern er wollte, dass dieser Gideon sich absolut abhängig macht von ihm. Denn an einer Stelle in der Bibel merken wir, oder gibt es eine Geschichte, wo es nämlich genau so ist, der David am Ende seines Lebens hat ja auch so viel erlebt. Und am Ende des Lebens will er aber wissen, dass er stark ist und dass er kann. Ja, und er will überzeugt sein, dass es klappt. Und er zählt sein Kriegsvolk, weil er der Mächtigste ist, der große König und keiner ihm etwas anhaben kann. Und er über allem steht. 1,3 Millionen Kriegsleute hat er damals gehabt. Und das Ergebnis von dieser Zählung war, dass Gott ihm dann so eine bestimmte Wahl gibt von zwischen 3 Strafen, mehr oder weniger. Und David wählt dann die Pest. Und 3 Tage wütet die Pest in Israel und viele, viele Leute von seinen mussten sterben und sind gestorben. Gott möchte nicht, dass wir überzeugt sind und dass wir überzeugt werden und dass wir im Grunde Superhelden sind in unserem Leben, in unserem Glauben, sondern Gott möchte, dass wir abnehmen, dass wir schwach sind, dass er stark sein kann, dass er groß ist. Deshalb mit dem Normalo, mit dem Feigling, mit dem Zweifler, mit dem Angsthaben, trotz dem Normalo, trotz dem Feigling und trotz dem Zweifler und trotz dem Angsthaben und vielleicht auch ein bisschen wegen den 4. Ja, Gott handelt. Gott handelt mit uns, Gott handelt trotz uns und Gott handelt vielleicht sogar wegen uns, weil wir schwach sein dürfen, schwach sind, und dann dürfen wir vertrauen, dass er es ist, der wirkt in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Welt. Jetzt muss ich natürlich ganz am Schluss nochmal eine Klammer machen, muss ich leider, denn das gehört auch zum Leben eines Gideon. Das Ende ist nicht ganz so gut gewesen. Denn der Gideon hat dann, jetzt muss ich wieder darüber, das ist der Gideon. Ist er gefragt worden vom Volk, ob er der König werden möchte. Und Gideon hat abgelehnt, das möchte ich nicht. Aber ich möchte, dass ihr alle diese Ohrringe und die Golddinge, die ihr im Grunde eingesammelt habt bei dem großen Kampf von den Midianitern, dass ihr die alle zu mir bringt. Und der Gideon baut aus diesem Gold, das er gesammelt hat, ein Effort. Also irgendwas, klar, was es war, aber irgendwas aus Gold jedenfalls, das ist die Tatsache. Und das Ergebnis ist, auch wenn wir nicht genau wissen, wie das ausgesehen hat, ja, das Ergebnis ist, dass das Volk anfängt, diesen Effort im Grunde anzubeten. Und das war der Anfang des Endes. Denn das Volk fällt ab von Gott. Und leider ist dieser Kreislauf des Richterbuches dann anschließend wieder von vorne begonnen müssen. Ja, er musste Gott wieder einen neuen Richter rufen, weil das Volk ihn wieder vergessen hatte. Und das fordert uns natürlich heraus. Auch wir Normalos, Feiglinge, Zweifler, Angsthasen, die mit Gott unterwegs waren, in denen Gott wirklich Großes getan hat, wo wir viel erleben durften. Auch wir sind nicht sicher, dass wir nicht in Sünde fallen und andere nicht verleiten. Auch das sollte uns immer wieder ganz neu aufmerksam machen, uns in Gottes Hand fallen zu lassen. Ja, auch wir sind nicht gefeit vor Fehler und vor falschem Verhalten und vor Sünde. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für die Geschichte des Gideon. Wir danken dir für diesen Mann. Wir danken dir, dass wir sehen durften, dass du handelst, dass du der bist, der nicht irgendwelche besonderen Menschen beruft, sondern ganz normale Menschen berufst, die sich einfach dir hingeben. Dass du mit leben kannst, dass wir Angsthasen sind, dass wir Zweifler sind, dass wir Feiglinge sind und dass du uns begegnest in unserer Situation und dass du uns stark machen möchtest und dass du uns Mut machen möchtest. Aber vor allem, dass du in unser Leben, in unser Tun hinein redest und handelst, dass du derjenige bist, der handelst und tust. Und dafür möchten wir dir danken. Es liegt nicht an uns, es liegt an dir. Wir dürfen von dir eingesetzt werden in unserem Unvermögen, mit unseren Unfähigkeiten, mit unseren Dingen, die nicht perfekt sind und nicht gut sind. Aber wir dürfen wissen, du kannst, du tust, du wirst siegen. Amen. Gott sei dir nahe in allem, was dir begegnet auf dem Weg deines Lebens. Er sei an deiner Seite in Freude und Schmerz und lasse aus beiden Gutes für dich wachsen. Ein offenes Herz schenke er dir für alle, die dich brauchen. Selbstvertrauen in den Mut, dich verwunden und heilen zu lassen. In aller Gefährdung bewahre er dir Seele und Leib und lasse dein Leben gelingen. Der Herr segne dich. Amen.